diesem Vortrag beleuchten wir den orthopädischen Zusammenhang zwischen Halswirbelsäule, Nackenbeschwerden und Kopfschmerzen. Ziel ist es, ein besseres Verständnis für die Ursachen zu entwickeln und vor allem praktikable Lösungsansätze kennenzulernen. In dieser Folge schauen wir uns gemeinsam an, wie Halswirbelsäule, Nacken und Kopfschmerzen zusammenhängen, welche Ursachen oft übersehen werden und was du ganz konkret tun kannst, um deinen Nacken zu entlasten und langfristig stabiler zu machen. Zuerst mal herzlich willkommen, dass ihr da seid. Ich bin heute nicht alleine. Ich habe wieder starke Verstärkung an meiner Seite, denn heute ist ein spannendes Thema. Es geht um die Halswirbelsäule, Nacken- und Kopfschmerzen und hier auch um den orthopädischen Zusammenhang. Und deswegen ist an meiner Seite heute wieder unser Dr. Felix Söller. Felix, du darfst dich gern selber vorstellen. Das machst du besser als ich.
Ja, du machst es immer hervorragend. Du, lieber Thomas, also erstmal einen wunderschönen guten Abend raus an die Zuhörer und Zuschauer. Wir nehmen das Ganze ja auch noch auf ins Podcast, dass es einfach noch ein bisschen praktischer wird. Ja, mein Name ist Felix Söller, ich bin Orthopäde aus München und bin in einer großen Sozietät im Münchner Norden. Wir sind Orthopäden, Sportmediziner und sind eigentlich vom Aufbau her sehr konservativ lastig. Das ist also genau das Thema, was wir heute Abend hier besprechen. Ist eigentlich unser Alltagsthema, wo wir jeden Tag sicherlich mehrere Stunden verbringen. Und ich selber, wie gesagt, bin, wie man vielleicht sehen kann, auch lädiert. Das heißt, ich habe momentan einen Arm weniger, sprich eine Schulter weniger. Aber nichtsdestotrotz kann ich hier ein bisschen meinen lieben Thomas unterstützen mit ein paar Anregungen vielleicht aus der orthopädischen Seite. Also einen wunderschönen guten Abend an allerseits. Und ja, Thomas, wieder dein Part.
Sehr gut. Ganz wichtig, wir, wie ihr wisst, nehmen wir diese Webinare auch gleichzeitig als Podcast auf. Deswegen für die, die heute nicht live dabei sein können, hat man die Möglichkeit dann über Spotify dementsprechend sich das Ganze heute auch als Podcast anzuhören. Natürlich wird das eine oder andere dann rausgeschnitten. Jetzt zum Beispiel, wir haben einen anderen Einstieg, den habe ich schon vorher draufgesprochen. Und am Schluss werde ich nochmal sagen, das Podcast wird jetzt beendet und wir gehen jetzt auf die Fragen ein. Und natürlich sind wir dann bei euren Fragen dabei. Und ich hoffe, das ist auch in eurem Sinne, denn oft ist es ja so, dass so viele Dinge in der Stunde gesagt werden, wo man dann im Nachhinein sagt, wie war das nochmal? Und durch den Podcast hat man natürlich die Möglichkeit, sich das Ganze nochmal anzuhören. Mein Name ist Thomas Kani, für die, die mich noch nicht kennen. Ich bin Dozent an einer privaten Hochschule und arbeite jetzt im 10. Jahr für Primetime Fitness, mache die Trainer-Audits und auch bei den Webinaren bin ich immer mit dabei. Und ich freue mich natürlich immer, wenn es darum geht, ein paar Themen anzusprechen, die eigentlich jeden von uns schon mal betroffen haben. Und oft ist es ja dann so, wenn jetzt der Kopf wehtut, heißt das ja noch lange nicht, dass das der Kopf sein muss. Das heißt also, wir werden uns darüber unterhalten, welche Zusammenhänge zwischen der Halswirbelsäule, Nacken- und Kopfschmerzen bestehen, welche typischen Ursachen und Fehlbelastungen häufig übersehen werden und welche Übungen und Trainingsansätze zur Entlastung und Stabilisierung beitragen. Das ist also das heutige Thema. Und am besten geht das immer, wenn man einfach mal anfängt, ich sage jetzt mal, die Fragestellung ist, warum Nacken und Kopf so eng verbunden sind. Das heißt, um die Zusammenhänge zu verstehen, müssen wir kurz über die Anatomie sprechen, Felix. Aber keine Sorge, wir werden kein Medizinstudium heute machen, sondern es geht einfach mal um ein allgemeines Verständnis.
Ja, das ist tatsächlich ein sehr komplexes Thema, weil natürlich Kopfschmerz, Halswirbelsäulenschmerzen sehr häufig zusammen einhergehen. Und ich sehe das ja in meinem Alltag, dass durch die Zeiten jetzt, man kann fast sagen, es hat eine neue Dimension bekommen seit Corona, wo sehr viele Menschen eben ins Homeoffice gezwungen wurden und auch manchmal verbleiben. Das heißt, es ist nicht so, dass sich das alles wieder gewandelt hat, sondern wir erleben natürlich auch einen Wandel in diesem Bereich. Das bedeutet, die Leute, die früher ins Büro gegangen sind, da einen ordentlichen Monitor vor sich hatten, da 8 Stunden in den Monitor reingeschaut haben, die gehen meistens dann eben, sagen wir mal, in den Bereich Homeoffice. Nur da hast du natürlich so gesehen ja nicht die Möglichkeit, gleich einen Schreibtisch aufzubauen mit den entsprechenden Höhenregulierungen und den richtigen Moni. Meistens hast du einen Laptop oder viele dann nur noch mit dem iPad arbeiten. Das heißt, wir verlagern unseren Blickwinkel, unsere Blickrichtung eigentlich ganz krass nach unten. Und wir wissen ja aus der Betriebsmedizin so ein bisschen, wo ist denn der ideale Blickwinkel, wenn jemand im Monitor arbeitet. Und es sollte eigentlich so eine horizontale, vielleicht so 15 Grad nach unten geneigte Position haben. Also wenn wir diesen Pfad verlassen, dann merken wir, dass die Leute immer mehr den Kopf in Neigung bringen. So, wenn das für eine halbe Stunde passiert, das ist wie bei allen Sachen im Leben unproblematisch. Aber passiert es dann über 5, 6, 7, vielleicht 8 Stunden und dann eben 5 Tage die Woche, vielleicht dann auch noch abends noch die diversen Sachen oder dann kommen noch die Social Media dazu, wo man dann halt in Instagram gefangen bleibt. Also insofern würde ich sagen, hat sich da ein großer Wandel aufgetan und deswegen auch ist die Zahl der betroffenen Patienten, die ich sehe im Alltag, extrem angestiegen, sprunghaft angestiegen. Und man merkt so ein bisschen auch das Klientel. Das sind auch die jüngeren Patientinnen, wo wir korrekt bleiben, weil sie natürlich es nicht erkennen. Die älteren Patienten, die sowas haben, die reflektieren das, die sind vielleicht auch nicht so affin mit Social Media. Das mag vielleicht eine große Rolle spielen, dass die natürlich dann einfach, wenn die ihren Job machen, dann nach 8 Stunden sagen, so, Monitor aus, Feierabend, ich gehe raus. Und der jüngere Patient, der geht dann vielleicht eben nicht raus, sondern geht dann auf sein iPad und schaut dann erstmal eine Stunde lang, was da für neue Nachrichten kommen. Also im Grundsatz, glaube ich, hat sich das gewandelt und deswegen ist es ein Thema, was ganz, ganz wichtig ist und ich bin auch froh, dass du mich heute dabei hast oder mich mit eingeladen hast, weil ich glaube, ich kann vielleicht ein paar Sachen aus meinem Alltag erzählen, die dann vielleicht bei manchen Zuhörern, Zuschauern vielleicht einen kleinen Aha-Effekt bringt, wo man sagt, das ist schon allein das unsere Intention an so einem Abend, ja, einfach mal die Leute dann ein bisschen zu sensibilisieren, ja.
Ja. Du weißt ja, ich bin so ein zahlenaffiner Mensch und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in der Corona-Zeit hat die Zeit vor Bildschirmen mit Social Media eingenommen, sich um 1,5 bis 2 Stunden pro Tag verlängert. Das heißt also, dass er nochmal zu den 8 Stunden Arbeit vielleicht nochmal 1,5 bis 2 Stunden, wo man dann auf irgendein Handy dattelt und wir werden für die Werbung jetzt nicht bezahlt. Ich bin auch iPhone-Besitzer und da kriegt man, auf dem iPad geht das, glaube ich, auch, kriegt man so einen Wochenbericht, kriegt man da immer montags angezeigt. Und da bin ich immer erschrocken, wie viele Stunden wir vor diesem Handy sitzen. Also das ist schon ein Riesenthema.
Ja.
Aber wir waren ja bei der Anatomie gewesen.
Genau.
Und wie gesagt, die Halswirbelsäule, die besteht alles gut aus 7 Wirbeln. Und diese Wirbeln, die verbinden den Kopf mit dem Rumpf. Das heißt, sie trägt unseren Kopf und so ein Kopf, wenn man den mal so auf die Waage legt, dann wiegt er ungefähr so zwischen 4 und 6 Kilogramm. Und die Wirbelsäule, die muss den in jedem Moment tragen. Das klingt zwar im ersten Moment noch nicht viel, wird aber schnell zur Dauerbelastung. Die Halswirbelsäule ermöglicht uns gleichzeitig auch eine enorme Beweglichkeit. Und diese Kombination aus Beweglichkeit und natürlich auch aus der Belastung macht sie dann anfällig für Fehlfunktionen. Und wir hatten da, Felix, schon mal drüber gesprochen, gerade so die ersten 2 Halswirbel, die sind ja da so ein bisschen besonders.
Ja, die sind deswegen besonders, weil wir haben ja den Atlas, eben den Atlaswirbel, der eben mehr oder minder wie so eine Schale die Kalotte, sprich den Schädel, trägt. Da sind im Prinzip Gelenke, die das Ganze mobil bewegen und die müssen ja gehalten werden. Das heißt, wir haben zwar überall Bandscheiben, aber gerade die oberen, ja, 1 bis 2 Segmente, weil wir sagen ja immer, der Kopf sitzt sozusagen auf 0, dann haben wir 1, 2, wenn man die Wirbel runterzählt. Und diese Funktion, diese, ja, Funktion der Mischung aus Gelenk Muskulatur und Bändern ist da extremst anfällig, weil wir natürlich da keine Pufferung mehr haben, wie zum Beispiel eine Bandscheibe. Und damit haben wir natürlich die Bandstrukturen und die Muskulatur, die das Ganze hält und trägt. Jetzt nochmal anatomisch gesprochen, klar, wir haben da eine sehr ausgeklügelte Situation. Das heißt, hier unsere Natur hat uns da extrem stabil gemacht, aber natürlich nicht so weit geblickt oder gesehen, dass man sagt, ja, das ist jetzt eben eine ständige monotone Haltung, sondern wir bewegen den Kopf ständig. Gerade sind wir jetzt überlegen, dass wir vielleicht Sport machen und den Kopf in jeder Position verändern. Das ist eigentlich so, wie unsere Wirbelsäule allgemein oder Körper gebaut ist, ja, aber nicht diese ständige, statische, monotone Haltung. Deswegen ist es ja so schwierig, dass gerade diese kleinen Mikrobewegungen oder diese oder auch Statik, wenn man es vielleicht mal grob sagt, natürlich zu einer Dysfunktion führt. Das heißt, die Muskulatur, die da dran gewachsen ist zwischen dem Kopf und dem Nacken, also der Halswirbelsäule, das sind ja Dutzende von Muskelschichten, die jede Bewegung steuert. Nur wenn dann durch eine Muskelgruppe ständig in einem Hartspanntonus gehalten wird, dann kommt es zu einer Verkürzung und der Gegenspieler, der mag es nicht zu kompensieren und dann kommen wir in diese Fehlhaltung rein, die dann eben zu Nackenschmerzen, zu Muskelschmerzen führen, die dann wiederum eine Rückkopplung zu anderen Systemen hat, auch die kleinen Gelenke zum Beispiel, die sogenannten Facettengelenke, die an der Halswirbelsäule sind, die sind ja auch sehr sensibel. Das sind sozusagen unsere Kapseln, die wir an der Wirbelsäule haben, die können auch extrem schmerzen oder auch das Gelenk selbst. Also wir haben viele, viele Strukturen, die zum Beispiel bei Fehlhaltungen eine Rolle spielen. Und deswegen ist es auch so wichtig zu erkennen, wo wird der Schmerz eigentlich erzeugt? Ja, der wird meistens nicht an der Wirbelsäule, an der Halswirbelsäule erzeugt oder im Kopf erzeugt, sondern es ist eine Projektionsfläche. Und diese Projektionsfläche ist dann sehr weit. Das heißt, man kann Nackenschmerzen haben, in Schulterblatt ziehend und dabei geht es dann aber vom 6., 7. oder 5. Halswirbel aus. Also es ist immer eine Projektionsfrage. Oder zum Beispiel, was wir, wo wir kommen auch noch später dazu, ist, dass zum Beispiel Leute hinten Nacken hochziehende, hinterhauptartige Kopfschmerzen haben, die dann hochziehen. Patienten haben Kopfschmerzen. Dabei ist nicht das der Ort des Schmerzes, sondern nur die Projektion. Und das ist auch die wichtigste mal Anfangsarbeit für uns Ärzte zu sagen, okay, wir müssen erstmal die Schmerzlokalisation finden, um dann zu sagen, wie gehen wir da an, wo ist die Störung, wo ist die Funktionsstörung, was muss man tun?
Ja, ganz wichtig ist natürlich, die Wirbelsäule besteht ja nicht nur aus Wirbelkörpern, das heißt also, die dann die Druckbelastung abfahren und wenn ich das richtig verstanden habe, zwischen dem ersten und zweiten, also zwischen dem Atlas und dem Axis ist ja keine Bandscheibe und genau. Dann haben wir die Bandscheiben zwischen den einzelnen Halswirbeln, also dann C3, C4, C5, C6, C7 Dann haben wir aber hinten an der Bandscheibe haben wir sogenannte Wirbelbögen, die wie so ein U mit dem Wirbelkörper verwachsen sind. Und das ist wie zu sagen ein großes Loch. Und durch dieses Loch, wenn man da von oben runter in den Keller schaut, sage ich jetzt mal, da verlaufen dann natürlich wichtige Nervenbahnen. Das heißt direkt, das Gehirn geht ja dann in viele Nervenbahnen über. Und diese Nervenbahnen kann man sich vorstellen, wie so ein Telefonkabel. Das heißt, wenn man an so einem Kasten an der Straße steht und die machen da die Tür auf, sind tausende von Drähte und diese Drähte, die haben vielleicht einen Durchmesser, der ganze Strang hat vielleicht einen Durchmesser von, sag ich mal, 2-3 Zentimeter und da laufen jetzt hunderte von Drähte durch und bei der Wirbelsäule, bei unseren Nervenbahnen ist es noch viel komplexer. Das sind keine Hunderte, das sind Tausende von Nervenbahnen, die da durchlaufen. Und das Ganze wird natürlich nicht nur, das sind ja nicht nur die Nervenbahnen, das wird umschlossen von Hüllen, von sogenannten Schichten, die das Ganze dann einbetten. Das wird mit Flüssigkeit noch ein bisschen durchspült. Also das ist wirklich sehr faszinierend und sehr komplex. Und wenn es noch nicht kompliziert genug ist, wir haben dann auch noch an der Halswirbelsäule rechts und links in den Fortsätzen, in den Querfortsätzen sozusagen, haben wir dann auch noch mal Löcher, wo dann die Arteria vertebralis, also die Blutgefäße durchlaufen, die Wirbelarterien, die dann auch das Gehirn mit Blut versorgen. Und dann kommt noch dazu die vielen Muskeln, von denen du gesprochen hast. Das heißt, wir haben oberflächliche Muskeln, wir haben viele kleine, feine Muskeln, die für die Stabilität Sorgen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann bedeutet das, dass schon kleine Störungen in der Halswirbelsäule große Auswirkungen haben können, bis hin zu Kopfschmerzen.
Ja, das im Prinzip hast du alles richtig wiedergegeben. Wir haben eben die Gefäßsituation mit den beiden Schlagadern vorne, die natürlich die Hauptzufuhr des Gehirns versorgen, aber hinten eben diese Vertebralarterie, die eben das Kleinhirn versorgt. Und es ist ja gar nicht so selten, dass man Leute raufwischt, die zum Beispiel mit Schwindel kommen. Schwindel liegt daran, kann natürlich im Schwindelapparat im Ohr stattfinden, aber kann auch im Kleinhirn sein, weil zum Beispiel eine dieser beiden kleinen Arterien nicht richtig fördert. Das sind natürlich Extremsituationen, aber zurückzukommen zu deinem Einwand mit der Muskulatur, und genau das macht es ja so schwierig. Wir haben ja nicht nur einen Muskelstrang, sondern wir haben die oberflächlichen, wir haben die tiefen, wir haben die zwischenliegenden, wir haben die Muskelgruppen, die den Nacken und das Schulterblatt sozusagen verbindet, ja. Und da haben wir natürlich auch zwischen diesen Muskelgruppen Nervenstränge, die raus austreten, dann zum Beispiel in den Schulterblatt ziehen oder in den Arm ziehen. Und die können natürlich eine Rolle spielen. Und wie gesagt, der Schmerz wird ja meistens durch irgendeine Ursache erzeugt, sei es, weil einem zum Beispiel ein Nerv irgendwo durch eine Fehlhaltung eingeklemmt wird oder zumindest irritiert wird. Und diese Rückkopplung dann von dem Nerv führt dazu, dass über unser Schmerzgedächtnis eine Art Schutzfunktion eintritt und das meistens mit einem Muskelhartspann weiterläuft. Und das ist genau der Punkt. Das heißt, der Muskelhartspann ist nicht eine eigenständige Thematik, sondern das ist eine Reaktion auf irgendeinen Schmerzreiz. Und das muss man verstehen. Das heißt, es nützt wenig, jetzt ganz vorsichtig ausgedrückt, wenn man einfach nur den Muskel behandelt, was man natürlich intuitiv machen würde, indem man, was weiß ich, den drückt, massiert, dehnt und so weiter, oder mit Wärme appliziert, alles fein und das gehört auch dazu. Aber wenn das über einen längeren Zeitraum geht, muss man sich immerhin fragen, wo kommt denn wirklich der Schmerz her? Weil wenn ein Nerv eingeklemmt ist, dann kann man am Muskel so lange arbeiten, wie man will, oder den Physiotherapeuten zur Verzweiflung bringen. Da muss man die Ursache erkennen und den Nerv behandeln, bevor dann wirklich der Muskel nachlässt. Also das sind sehr vielschichtige Themen und ich denke, heute ist das Ziel, erstmal so ein bisschen den Blickwinkel drauf zu kriegen, was können die einfachen funktionellen Störungen hervorrufen? Wie schaut's aus mit Kopfschmerzen, mit Nackenschmerzen, mit Kiefergelenkschmerzen? Das ist auch so ein Thema, was immer wieder reinläuft. Statische Fehlstellungen, die theoretisch von einem Beckenschiefstand schon mit erzeugt werden. Das macht den Blickwinkel auf. Und das ist nämlich die entscheidende Frage. Wir reden jetzt nicht von jemandem, der 3 Tage Nackenschmerzen hat, dass man gleich dem einen Beckenschiefstand andichtet, aber mir geht es mehr um die schon ein bisschen in den chronischeren Bereich reingehen.
Ja, und die Muskulatur spielt ja auch eine große Rolle in dem Bereich. Und wenn wir an Nackenmuskulatur denken, dann denken wir meist an unsere großen Muskeln, die wie so ein Trapez zum Beispiel, der Trapezmuskel, der ja oft als harte Spannung im Schulterbereich dann, wenn er verspannt ist, gespürt wird. Wobei das nicht immer der Trapezmuskel ist. Es gibt ja Muskeln, die da drunter sitzen. Und was viele nicht wissen, ist, dass die wirklich wichtigen Muskeln für einen gesunden Nacken, die liegen also tiefer. Das heißt also, diese tiefen Nackenmuskeln, die haben eine wichtige Aufgabe. Sie stabilisieren die Halswirbelsäule und sie halten den Kopf in einer guten Position. Das heißt also, man kann sagen, der Kopf, der wird so ein bisschen ausbalanciert. In dem Moment, wo der Kopf ausbalanciert wird, dann haben die Muskeln nicht so viel Arbeit. Das Problem ist, diese Muskeln, die kleinen Muskeln, die arbeiten nur dann gut, wenn wir uns regelmäßig bewegen und eine aktive Haltung haben. Das bedeutet, dass diese tiefen Muskeln entscheidend sind für eine gesunde Haltung, aber im Alltag häufig vernachlässigt werden. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel viel sitzen, dann hängen wir entweder im Nacken, da haben wir den Kopf nach hinten, oder wir schieben den Kopf nach vorne und wie gesagt, hängen dann so schön in den Seilen. Und jetzt ist es so, dann schalten sich diese vielen kleinen Muskeln, die schalten sich regelrecht ab. Und wir kennen das ja alle. Ein Muskel, der nicht arbeitet, der wird nicht ernährt. Das heißt, er wird nicht gefördert, der wird sich nicht entwickeln. Er wird immer mehr vor sich hin degenerieren. Ja. Und die oberflächlichen Muskeln, die müssen das dann alles kompensieren, die Arbeit übernehmen. Und die verspannen. Und deswegen kann man auch sagen, ein instabiler Nacken spannt, ein stabiler Nacken, der trägt uns.
So ist es. Und das trifft die Nacken wie auch die Lendenwirbelsäule. Und das ist das A und O. Und das ist ja auch unser Ziel, zu verstehen, dass unser System sehr komplex ist und dass man eben auch daran arbeiten kann. Und das muss ja auch sein, weil sonst würden wir ja nicht hier uns die Stunde hinsetzen, wenn wir nicht auch Strategien wählen könnten und du mit deinen Tipps und deinen Erfahrungen hier was einfließen lässt, womit man danach rausgeht und sagt, so, ich kann an dem Thema arbeiten. Ja, das ist wichtig.
Und ihr hört ja, der Felix, der spricht immer wieder auch von der Lendenwirbelsäule. Er hat das Kiefergelenk schon mal angesprochen, die Zähne angesprochen, die Füße angesprochen. Das heißt also, ich bin so ein bildhafter Mensch, kam direkt der schiefe Turm von Pisa, ne, und der ist schief, weil halt ganz einfach der Untergrund, das Fundament unterschiedlich stabil ist. Und genau das Gleiche ist auch. Das heißt, je mehr Instabilität wir von unten nach oben bringen, umso stärker muss oben verspannt werden. Und das ist genau das Problem, was nicht stabilisiert wird. Das muss dann verspannen. Und deswegen ein instabiler Nacken, der spannt, ein stabiler Nacken, der trägt uns. Und da muss man also dran arbeiten. Und Verspannung heißt ja oft nicht zu viel Kraft, sondern im Großen und Ganzen zu wenig Stabilität.
Ja. Und gerade wie du es gesagt hast, wenn man sich jetzt die ganze Säule anschaut und man schaut sich den Beckenstand an, die Beinlänge, grundsätzlich ist ja so, dass kein Mensch einen ausgeglichenen Beckenstand hat. Also das heißt, wir haben immer welche mit einem halben Zentimeter, Zentimeter, wo wir gucken müssen, ob es ein Korrelat zu möglichen Symptomen gibt, weil sonst würde ich jetzt jeden Patienten, der bei mir reinkommt, Einlagen verpassen, um den Beckenstand auszugleichen, auch davon differenzieren. Funktionelle Beckenschiefstände heißt ja dann nicht, dass die Beinlänge indifferent oder unterschiedlich ist, sondern dass vielleicht die Hüfte, der Hüftbeuger zu kurz ist und damit die Hüfte in die Beugung gezogen wird und damit das Becken abkippt. Also das sind so die Momente, wo man schaut. Und deswegen möchte ich da nochmal sagen, wichtig ist, dass man bei solchen Sachen, und da reden wir jetzt von chronischen Fällen, ja, dass wir dann da immer den Blickwinkel aufmachen. Genauso wie du richtig gesagt hast, die CMD oder abgekürzt kraniomandibuläre Dysfunktion, also eine Kiefergelenksstörung, ist ja dann oft eben nicht einfach da, sondern die hat ja eine organische Ursache, eine mechanische Ursache. Heißt, ja, wir haben hier jemanden, der zum Beispiel einen unterschiedlichen Kiefer hat. Und man muss dazu sagen, dass das Kiefer des Menschen sich ständig verändert. Ja, wir wetzen die Zähne ab, wir beißen die Leisten ab, dann verändert sich der Kiefer. Der wird zum Teil auch kleiner. Also es verändert sich schon im natürlichen Sinne. Und es kann sein, dass jemand plötzlich nie Probleme hatte mit dem Kiefergelenk und auf einmal mit was weiß ich, 50 Jahren plötzlich kriegt er ein Thema. Ja, und dann fängt man an, hier den Masseter, den Kaumuskel, der natürlich extrem hohen Tonus hat, mit verschiedenen Behandlungen, mit Schienen zu behandeln. Da muss man immer nochmal gucken, ist denn wirklich das ein mechanisches Problem oder, jetzt kommen wir zu dem Thema, ist es vielleicht ein psychisches Problem? Ja, wir wissen selber, was machen wir, wenn wir unter Stress stehen? Wir fahren der Sympathikotonus, also das sympathische Nervensystem, das treibt uns an. Das heißt, wir sind immer wir haben immer eine 120er Pulssituation, jetzt bildhaft gesprochen natürlich.
Ja.
Wir stehen ständig unter Strom, heißt, dass unser Körpertonus nicht runterfahren kann. Da rede ich jetzt von allen Muskeln. Die Schultern werden hochgezogen, wir beißen auf die Kiefer und sind immer auf Angriff oder Angriff getrimmt, ja. Und das führt dazu, dass der Muskel dann eben diesen Tonus behält. Er kann nicht mehr relaxieren. Und gerade wenn wir jetzt überlegen, diese Kauleiste, dieser Kiefermuskel, der Masseter, der stärkste Muskel, den wir überhaupt haben, wenn der anfängt ständig zu ziehen und nicht mehr relaxiert, dann geht der natürlich hoch bis zu unserem sogenannten Tragus. Das ist dieser kleine Fortsatz im Ohr drin, wo wir dann eben direkt dahinter das Kiefergelenk haben. Und das Gelenk ist auch nur ein Gelenk mit einem kleinen zarten Knorpel, mit einer Kapsel, kann unter Druck kommen, kann schmerzen. Und das tut richtig weh und es zieht ins Ohr rein. Dann zieht es vielleicht oben Richtung Temporal, also seitliche Schläfenbereich. Und dann haben wir schon die Rückkopplung zum Muskel. Das heißt, hinten der Muskel macht zu. Das heißt, wir haben Nackenschmerzen, wir haben Kiefergelenkschmerzen und dann spielt sich die Spirale ab. Und das macht es komplex. Das heißt, man kann nicht sagen, dann fang mal hinten an, am Muskel zu dehnen, wenn die Ursache wirklich am Kiefergelenk ist oder sogar noch am Kiefer selbst. Also da muss man dann eben sich Hilfe holen vom Zahnarzt, vom Kieferspezialisten. Dann aber, wenn ich so weit gehe, der sogar sagt, dann muss vielleicht sogar der Physiotherapeut ran, um mal diese Fehlstellung händisch zu diagnostizieren und zu lösen. Also da muss man vielschichtig arbeiten.
Ja, also der Felix springt ein bisschen durch die unterschiedlichen Entstehungen der Schmerzen. Wir sind jetzt gerade beim Kiefergelenk angelangt, was eine sehr große Rolle spielt. Das heißt, und das ist auch wirklich, wie gesagt, spannend, weil anatomisch, hast du ja schon erklärt, ist das enger verbunden, als man denkt. Das heißt, das Kiefergelenk hier, das liegt ja direkt vor dem Ohr. Und wenn man die Hand so vor das Ohr hält und bewegt dann so ein bisschen, macht den Mund auf und zu, dann spürt man auch immer, wie so ein kleiner Knubbel da rein und rauskommt. Und deswegen, wir haben hier eine gemeinsame muskuläre Verbindung, auch zur Halswirbelsäule und auch eine gemeinsame neuronale Verschaltung, wie gesagt, mit dem Hirnstamm. Das heißt also, hier ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Haltung und Stabilität. Und dann kommen noch die Trigeminusnerve. Das heißt also im Hirnstamm, wir haben dort also Nerve, die in das Gesicht reinstrahlen und die aus der oberen Halswirbelsäule stammen. Und deswegen ist das Problem, das Gehirn, das kann nicht immer exakt unterscheiden, ob es ein Schmerz aus dem Kiefer oder aus dem Nacken kommt. Und deswegen kann es sein, dass ein Problem, wenn ich das richtig verstanden habe, dass ein Problem im Kiefer sich als wie ein Nackenproblem anfühlt und umgekehrt.
Richtig. Und das ist genau das Problem, was der Patient oder auch der Therapeut herausfinden muss, wo wird denn die Ursache wirklich erzeugt. Und heutzutage ist ja so, dass der Stresslevel gerade bei Leuten, die auch noch am Monitor sitzen und auch die Systematik spielt natürlich eine Riesenrolle, sodass man eigentlich davon ausgehen kann, dass die fehlende, die falsche Haltung der Nackenmuskulatur, dann vielleicht der Stress bei irgendwelchen Projekten, also das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass man jeden nochmal darauf hinweist, sagt, schau dir mal an, wie sitzt du da? Guck dich, vielleicht nimm dir jemanden zur Hilfe, der dir vielleicht einfach mal ein paar Anmerkungen gibt. Wenn das okay ist, dann schau mal nach, wo sind deine Probleme, wo hast du Projekte, die du vorher schiebst. Also ruhig auch mal, es ist ein unangenehmes Thema, dass man sich immer dann auf die Psyche, aber gerade im Halsbereich, ja, oder auch an dem Rückenbereich, wenn man gerade keine organischen Veränderungen sieht. Ja, das ist ja der Klassiker, der Patient hat wochenlang Schmerzen, geht, der Hausarzt schickt ihn zum MRT. MRT, 1000 Befunde, aber nichts Ernstes. So, dann stehen wir da und sagen, was machen wir jetzt mit dem? Dann ist der Moment, wo man ruhig auch mal das Thema ansprechen sollte. Und ich finde, da muss man sich auch nicht dafür schämen. Und auch wir Ärzte müssen ein bisschen lernen, dass man ruhig auch mal diesen Wunden, den Finger in die Wunde legt und es mal auch ansprechen darf. Weil dann hat ja nichts damit zu tun, dass man eine psychische Erkrankung hat, sondern wir wissen selber, jeder von uns gibt Phasen im Leben, wo man einfach, ich sage mal, an seine Grenzen kommt und vielleicht überfordert ist. Und dann passieren einfach Sachen mit dem Körper, die man so nicht kennt. Ja, und das ist in Ordnung, dass man das anspricht und sagt, ich frage auch immer dann immer, gibt es denn nicht irgendwelche Sachen, die gerade vielleicht beruflich tierisch schwer laufen, schlecht laufen oder sogar private Natur oder beides zusammen. Also, dass man da nicht sagt, sowas gibt es nicht. Nein, ganz im Gegenteil, das spielt eine immense Rolle und da muss man eben auch einfach Hilfestellungen geben. Manche lassen sich durch einfache Reflexion, finde ich, ganz gut beherrschen, indem man sagt, okay, ja, das stimmt, das und das liegt vor, das Projekt geht vielleicht noch einen Monat und dann habe ich einen Urlaub oder was auch immer. Oder im schlimmsten Falle auch einfach sich professionelle Hilfe holen, wenn man merkt, man kommt da elendlang nicht aus dieser Spirale raus.
Wichtig ist immer Licht am Tunnel. Ne? Das heißt also, man kann durch einen Tunnel fahren, aber man muss auch wieder wissen, dass da Licht am Tunnel ist. Und wenn das zur Dauerschleife wird, das ist dann nicht gut. Und wenn wir bei den Zähnen bleiben, dann kriegen wir dann von dem Lebenspartner oder von der Lebenspartnerin, kriegen wir dann eine Rückmeldung, heute Nacht hast du wieder mit den Zähnen geknirscht. Ne? Oder man hört dann beim Kauen, wie der Kiefer knackt oder man hat selbst ein Druckgefühl vorm Ohr, man hat Spannung im Gesicht, der Nacken fühlt sich steif an, das können Kopfschmerzen im Schläfenbereich sein. Das heißt, viele Menschen pressen ihre Zähne zusammen, ohne dass sie es überhaupt merken. Ja, und hier hast du es schon angesprochen und das ist nicht nur bei den Zähnen so, sondern das ist auch beim ganzen Körper so. Stress ist ein zentraler Faktor. Das heißt, der Körper reagiert auf Anspannung, jetzt beim Kiefer mit Kieferpressen oder jetzt an der Halswirbelsäule, indem er die Schultern hochzieht. Und diese Spannung, die überträgt sich immer weiter nach unten. Das heißt, in den Nacken, in den Schultergürtel. Und deswegen kann man sich merken, ein verspannter Kiefer bleibt selten allein. Er zieht meistens den Nacken mit, wie man so schön sagt. Ne? Und dann kommt noch dazu, du hast ja schon angesprochen, die Kaumuskulatur, die obere Nackenmuskulatur, die arbeiten ja eng zusammen. Das heißt, wenn ich fest die Zähne zusammenbeiße, dann aktiviert sich auch automatisch die Muskulatur im Nackenbereich. Das kann man selbst ausprobieren, indem man einfach mal ganz fest versucht, auf die Zähne zu beißen. Und dann spürt man sofort, oh Mensch, der Nacken, der spannt sich ja mit an. Das heißt also, Kieferanspannung ist auch gleichzeitig Nackenanspannung. Und das führt dann langfristig dazu, dass wir dadurch vielleicht Spannungskopfschmerzen kriegen, einseitige Beschwerden haben, sogar Schwindelgefühl. Und hier kann man dann vielleicht mal mit dem Zahnarzt reden, ob da vielleicht so eine Bissschiene vielleicht interessant ist oder dass man da einfach mal das Kiefergelenk, sprich die Zähne, mal untersuchen lässt. Vielleicht wurde mal eine Zahnextraktion gemacht, Weisheitszähne gezogen oder irgendwelche andere Sachen, die dann letztendlich dazu führen. Und da auch hier wieder, der Körper versucht immer und egal was ist, eine stabile Kopfposition zu finden und das notfalls sogar über eine Muskelspannung. Das heißt, wenn der Biss instabil ist, dann kompensieren wir das häufig über die Halswirbelsäule.
Vielleicht noch einen kurzen Ausflug in die praktische, therapeutische Seite. Also du hast vollkommen recht. Erstmal die Grundursache feststellen und dann eventuell die Korrektur über die Bissschiene zu arbeiten. Wenn das erfolgt, das ist ja nicht automatisch gewährleistet, dass es dann wirklich einmal Schnapp macht und die Symptome dann abklingen. Vor allem, wenn sie sich dahin gefressen haben, dann müssen wir Therapeuten ran. Das heißt, ich sag mal, was wir ganz häufig machen, ist, wenn jetzt das Kiefergelenk zum Beispiel einseitig extrem entzündet ist und wirklich, wirklich wehtut, dass man dann zum Beispiel eine ganz kleine Injektion mal ruhig machen kann mit einem ganz kleinen Depot Cortison, wirkt wirklich fantastisch, vor allem natürlich mit der Kombination der Kieferkorrektur. Dann haben wir natürlich oft die Muskulatur, die extrem hart ist, sehr schmerzdruckdolent, also sprich empfindlich ist. Da kann man zum Beispiel mit einer ganz sanften Stoßwellentherapie rangehen. Man kann in manchen Fällen auch Botox spritzen, dass man sagt, man setzt da 3 oder 4 Botox-Punkte rein und nimmt die Spannung runter. Der kerngymnastische Weg, die osteopathische Behandlung, das sind so Komponenten, die eigentlich mit dazugehören. Nur, dass man es am Rande mal erwähnt hat, dass man nicht sagt, okay, es kann nur die Korrektur der Bissschiene helfen, sondern man muss eben beides im Auge behalten. Also nur, das war eine kleine Anmerkung meinerseits.
Ja, du hast vorhin hast du so einen Fachausdruck genannt, das war zervikogene Kopfschmerzen. Ja. Und das setzt sich ja aus den Wörtern zervikal zusammen, das heißt die Halswirbelsäule betreffend, also Cervix, Hals, und gen heißt verursacht durch oder entstanden aus. Das heißt also, zervikogen heißt nichts anderes wie im Bereich der Halswirbelsäule entstanden. Und das heißt natürlich für uns, das heißt nicht unbedingt, dass der Schmerz im Kopf ist, sondern die Ursache an der Halswirbelsäule hat. Und du hast ja schon gesagt vorhin, wenn ich das richtig verstanden habe, wir haben Kopfschmerzen, die im Nacken beginnen. Es könnte sein, dass die Schmerzen einseitig sind. Es kann sein, dass die Schmerzen in die Schläfe oder in die Stirn oder sogar hinter die Augen ausstrahlen. Gerade wenn so Stresskopfschmerz ist, da hat man oft so Kopfschmerz auf der rechten Seite, der sich bis hinter das Auge zieht. Ne? Und wie gesagt, wenn man dann noch die Kopfbewegung macht oder einen Druck auf den Nacken bringt, dann nehmen diese Schmerzen natürlich zu. Und die Reflexion ist natürlich, dass dann die Muskelverspannung entsteht und dann dementsprechend auch, wie wir ja dann mit Triggerpunkten dann auch sehen, da sind Muskeln hart gespannt. Und da gibt's einen schönen Test, um zu schauen, jetzt zum Beispiel, wenn es darum geht, also es gibt viele Tests, die man machen kann, aber ein Test, den man zu Hause sehr gut machen kann, dass man schaut, wir haben ja vorhin schon gesagt, der Kopf, der wandert ein klein bisschen nach vorne, wenn wir diese sogenannten Handy-Kopfhaltung, das heißt, der Kopf wandert nach unten, das heißt, die 4 bis 6 Kilo gehen weiter nach vorne und das erhöht natürlich die Position der Wirbelsäule massiv. Da gibt's schöne Studien drüber, wo über Biomechanik ausgerechnet wurde, pro Zentimeter Vorverlagerung steigt die effektive Belastung um mehrere Kilogramm. Und um zu selbst mal zu Hause jetzt für sich zu kontrollieren, mal zu überprüfen, ob der Kopf wirklich über dem Oberkörper sitzt oder leicht davor. Da gibt's einen sogenannten Wandtest. Das ist ein einfacher Test. Das heißt, man stellt sich mit dem Rücken an die Wand. Die Fersen, die sind ungefähr 5 bis 10 Zentimeter von der Wand entfernt. Das Gesäß, die Brustwirbelsäule berühren die Wand jetzt. Und jetzt soll man einfach mal versuchen, den Hinterkopf an die Wand zu bringen, ohne dass jetzt das Kinn nach oben zieht. Das heißt also, man schiebt sozusagen das Kinn nach hinten, sodass der Hinterkopf gegen die Wand kommt. Kommt der Hinterkopf entspannt an die Wand, dann kann man sagen, das ist eine gute Kopfposition. Muss ich das Kinn stark nach hinten schieben oder es baut sich eine Spannung auf, dann kann man sagen, hier ist eine Vorverlagerung. Das heißt, auch hier merken viele erst, wie viel Spannung sie brauchen, um gerade zu stehen. Und wie gesagt, diese wenigen Zentimeter, die machen den Unterschied. Denn je weiter der Kopf nach vorne wandert, desto höher wird die Belastung für die Halswirbelsäule. Und du hast ja schon gesagt, die Muskulatur arbeitet permanent dann gegen die Schwerkraft. Das heißt also, Muskel wird müde, Muskel verspannt sich, Beweglichkeit wird eingeschränkt und wir haben langfristig dann unsere Schmerzen.
Und vielleicht noch eine kurze Anmerkung, das hast du schön noch ausgearbeitet, ist diese halsbedingten Kopfschmerzen. Es hat natürlich einen ganz einfachen anatomischen Grund, denn unsere Nackenmuskulatur zieht bis zu unserer, ich sage immer, unteren Kopfleiste, Randleiste. Das heißt, es ist so ein bisschen über dem Haaransatz. Wenn man da drüber fährt, spürt man, da kommt die Knochen. Das ist eigentlich ein Rand, ein harter Knochenrand des Schädels. Und da sitzt sozusagen eigentlich der Großteil unserer Muskulatur. Die ziehen nicht weiter hoch. Es gibt im Kopf noch Bereich, ganz feine Muskelgruppen, aber das sind die groben, harten Muskeln der Halswirbelsäule. Und an den Ansätzen, da wo der Muskel, Sehne und am Knochen ist, da haben wir eine hohe Zahl an Schmerzrezeptoren. Mhm. Also wenn da ständig Zug drauf kommt, dann werden diese Schmerzpunkte, ich sage immer zu denen im Okzipital, heißt im Kopf, Nacken, Hinterkopfschmerzen, ganz oft so, dass man auf Druck merkt, oh, da ist so ein Triggerpunkt, ja. Ja. Das sind sogenannte Rezeptoren, die im Bereich Sehne, Knochen sind, und die sind natürlich die eigentlichen Schmerzmultiplikatoren, die dann den Kopfschmerz so helmartig von hinten aus nach vorne strahlen, einseitig, beidseits, bis in die Augen, bis in die Ohren, bis in den Kiefer rein. Dann haben wir noch den sogenannten Trigeminusnerv, der entspringt auch, ist auch ein Hirnnerv, der letztendlich damit mit betroffen sein kann, der dann wirklich über die drei Äste, die man so schön hat, bis Schläfe, ein bisschen Jochbein, sagt man hier, dann Kiefer. Das muss man immer ein bisschen im Auge halten. Und vielleicht nur, dass man dieses Wort Kopfschmerz nur ein bisschen, weil oft kommt es dann raus, dass man einen sogenannten Cluster-Kopfschmerz hat. Der Cluster-Kopfschmerz ist eine andere Art von Kopfschmerz. Der schießt einseitig in den Kopf ein. Das sind meistens so blitzartige Kopfschmerzen. Nur wenn man sowas in die Richtung hat, dann hat es meistens nicht mit dem Nacken zu tun. Das hat andere Ursachen. Vielleicht nur das Wort, dass man das vielleicht mal erwähnt hat. Das hat jetzt mit dem heutigen Thema nichts zu tun.
Ja, auf jeden
Fall. Aber ich will es nur erwähnen haben, weil oft so einseitige Kopfschmerzen auch manchmal eben eine andere Ursache haben können. Deswegen nur am Rande erwähnt von mir.
Ja. Das Wort, das der Felix, glaube ich, vorhin gesucht hat, war Hinterhautschuppe. Das ist das deutsche Wort für diese Knubbel, die du da hissen hast.
Ja,
aber wir schauen uns jetzt mal so ein paar übersehene Ursachen an, die oft typische Auslöser sind, aber die im Alltag unterschätzt werden. Ein paar Sachen hast du schon angesprochen. Erstens gehört dazu langes Sitzen, besonders am Bildschirm. Das ist einer der größten Risikofaktoren und man sagt ja nicht umsonst, Sitzen ist das neue Rauchen. Warum ist das ein Risikofaktor? Ganz einfach. Bildschirmarbeit ähnelt einer Zwangsimmobilisation. Das heißt also, der Bildschirm, der bewegt sich ja nicht. Das heißt also, automatisch verharren wir ganz ruhig vor dem Bildschirm. Man sieht das zum Beispiel, wenn man kleine Kinder zu Besuch hat, 3, 4, 5 Jahre alt und der Fernseher wird eingeschaltet, die sind die ganze Zeit rumgerannt und die ganze Zeit haben sie rumgezappelt. Sobald der Fernseher an ist, fallen die in eine Starre. Das heißt also, die bewegen sich nicht mehr, sind nur noch voll fasziniert, der Mund steht auf und sie schauen auf den Fernseher. Und Das haben wir später im Alltag, ist der Mund vielleicht nicht mehr offen und wir schauen auch kein Fernsehen vielleicht, sondern wir arbeiten. Das heißt also, dieses lange Sitzen, dann auch noch, wie du sehr gut gesagt hast, die schlechte Ergonomie am Arbeitsplatz, gerade zu Hause, das sind dann häufige Probleme, sind dann, dass der Rücken rund wird, dass der Kopf vorgeschoben wird, dass die Nackenmuskulatur, die tiefen Nackenmuskulatur nicht mehr aktiviert wird. Das heißt, unser Körper ist ja nicht dafür gebaut, sondern der ist für Bewegung gemacht und nicht für 8 oder mehr Stunden am Tag sitzen. Und der zweite Punkt, den hast du ja auch schon angesprochen, war dann das Smartphone oder die Tablet-Nutzung. Das ist der sogenannte Handynacken. Das heißt, das ist längst kein Trendbegriff mehr, sondern Realität. Das heißt, der Kopf ist dauerhaft nach vorne geneigt. Die Nackenmuskulatur muss den Kopf halten. Das heißt, sie arbeitet im Dauerstress. Und der dritte Punkt, den du auch schon angesprochen hast, war dann die psychische Belastung. Das heißt also, Stress führt immer reflektorisch zu einer erhöhten Muskelanspannung. Und das vor allem im Nacken- und im Schulterbereich. Und chronischer Stress kann dann natürlich auch chronische Schmerzen bedingen. Und der letzte Punkt, der auch noch fehlt, vielleicht, den man noch ansprechen sollte, ist, nicht nur der Nacken spielt da eine Rolle. Du hast ja selbst schon gesagt, die Lendenwirbelsäule wurde schon angesprochen. Das heißt also, nicht nur der Nacken selbst ist entscheidend. Eine fehlende Stabilität im Schultergürtel, im Rumpf zwingt die Halswirbelsäule zur Dauerkompensation. Das heißt, langes Sitzen, Smartphone-Nutzung, Stress, fehlende Rumpfstabilität wirken oft gemeinsam. Und da ist es dann wichtig, dass, ja, eigentlich kann man sagen, der Nacken zahlt, was der Körper nicht abfängt.
Ja, das muss man erstmal verstehen. Es ist wie bei vielen Krankheiten, erstmal das Verständnis für das Thema zu haben, um dann letztendlich zu schauen, wie geht man an das konstruktiv ran, ja. Weil es macht wenig Sinn, wie man jetzt schon gehört hat, einfach nur Schmerzmittel zu schlucken, um den Schmerz zu unterdrücken oder muskelrelaxierende Mittel zu nehmen oder sich ständig bei der Thai-Massage massieren zu lassen. Da wird man aus dieser Spirale nicht rauskommen. Das merkt man spätestens dann, wenn die Patienten zum Physiotherapeuten oder zum Masseur gehen und kommen nach 6 Einheiten zurück und sagen, Herr Doktor, ich brauche nochmal ein zweites Rezept, weil es hat nichts gebracht. Dann sage ich, das ist der Moment, wo man eben reflektieren muss. Und das ist vielleicht der gute Moment, wenn man diese einzelnen Punkte sich nochmal vor Augen hält, dass man eben vielleicht schon alleine erkennt, wo man Verbesserungen machen kann, ja, Verbesserungen an der Art und Weise, wie man arbeitet, vielleicht eben auch mit Pausen kombiniert, mit ein paar Stretching-Übungen, dass man einfach mal auch wirklich mal das, die mobilen Geräte weglegt und einfach mal sagt, so, jetzt ist mal einfach eine iPhone- oder iPad-freie Zeit, die Augen etwas beruhigt. Dann natürlich Kräftigungsübungen. Ja, ich sage immer, man kann, wenn die Belastung hier oben ist und die Belastbarkeit hier ist, dann kann man viel tun, man muss es umkehren. Nur oft kann man die Belastung ja nicht reduzieren, weil die ist vorgegeben. Ja, ich kann nicht sagen, lieber Chef, ich mache jetzt mal die Grätsche, weil ich jetzt nach 4 Stunden nicht mehr kann und das macht man genau 3-mal. Ja, dann hat man nämlich viel Zeit. Insofern würde ich persönlich sagen, kann man natürlich an den Belastungen was machen, da meine ich jetzt Monitor und Weglassen von Geräten und so weiter, aber auch die Belastungsfähigkeit und die finde ich immer ganz entscheidend und da finde ich, können wir oder kannst du immer super Inputs geben, einfach zu sagen, okay, was kann man tun, um die Grundthematik zu verbessern, aber was kann ich auch prophylaktisch tun, ja, dass man da sozusagen reinkommt und sagt, naja, also ich muss was dagegen tun oder dafür tun oder dagegen tun.
Genau, und du hast das schon angesprochen, wir sind jetzt schon in dem Bereich, was hilft denn wirklich? Und du hast beide Punkte schon angesprochen, einmal die Entlastung und gleichzeitig Stabilisierung. Das heißt also, das Ziel ist nicht einfach nur zu sagen, okay, der Nacken wird ständig gedehnt, sondern wie du so schön gesagt hast, ich muss ihn belastbarer machen. Und um den Nacken belastbarer zu machen, kann man also sagen, die Zielsetzung für das Training, das wir jetzt ansprechen, ist einmal die entlastende Muskulatur, die Überlastung sozusagen, die überlastete Muskulatur zu entlasten, dann die Aktivierung der tief stabilisierenden Muskeln. Da sind wir wieder bei unserem Sensor Pro, ne? Also Geräte, die Gleichgewichtsfähigkeit, die Tiefensensibilität die Koordination sozusagen von unserem Körper trainieren, das ist ja nicht nur dann mit dem Gleichgewichtssinn, sondern die Kopfhaltung, das alles spielt mit der Rolle. Das heißt also, damit aktiviere ich die tiefer stabilisierenden Muskeln. Ich verbessere dann die Haltung. Ich erhöhe, und das Ziel ist ja auch, ich möchte die Belastbarkeit im Alltag erhöhen. Und dazu gibt's ein paar zentrale Prinzipien, die man sich da merken kann. Und zwar, Mobilität muss ich dorthin bringen, wo die Bewegung fehlt. Und die Stabilität, die muss ich dorthin bringen, wo die Kontrolle fehlt. Und die Entspannung, die muss ich dorthin bringen, wo ständig Dauerstress herrscht. Das heißt also, ich habe verschiedene Bereiche. Ich muss auf der einen Seite die Mobilität trainieren. Das heißt, wenn der Kopf den ganzen Tag in einer Position vorgebeugt ist, dann muss ich Bewegungen machen, die die Halswirbelsäule machen kann. Das heißt also, ich würde das Kinn Richtung Brustkorb ziehen. Ich kann das Kinn dann leicht nach oben bringen. Der Kopf sollte nicht ganz in den Nacken. Das muss ich nicht machen. Aber wichtig ist halt diese nickende Bewegung, die man mehrmals macht. Dann haben wir die Rotation nach rechts, nach links, den Kopf einfach zu drehen. Und man stellt sich einfach vor, man hat einen Bleistift im Mund, der oder einfach einen Stab im Mund, so einen kleinen, und man zieht jetzt eine horizontale Linie mit dem Mund sozusagen oder mit dem Kopf nach rechts und links. Da hat man eine schöne Kontrolle vom Spiegel auch, ob der Kopf sich in den Nacken oder zum Kinn bewegt. Dann kann ich hingehen, kann das Lineal zum Beispiel, so ein kleines Lineal in den Mund reinnehmen, quer. Und jetzt kann ich den Kopf nach rechts und nach links zur Seite neigen. Auch da sieht man, ist das zu beiden Seiten gleich? Merke ich auf der einen Seite, da fühlt sich so ein bisschen teigig an, oder auf der einen Seite merke ich, da ist so ein harter Anschlag. Das heißt, auch hier mal so ein bisschen den Körper sensibilisieren. Mhm. Und zu einer Übung, die sehr gut ist, wenn es darum geht, die tiefen Nackenmuskulatur zu kräftigen, das ist die sogenannte Chin Tuck. Das heißt also, hier wird das leichte Zurückziehen des Kinnes trainiert. Und da geht es nicht um Kraft, sondern es geht um die Kontrolle. Das heißt also, hier dieser Name Chin Tuck kommt ja aus dem Englischen, heißt Kinn einziehen oder Kinn zurückziehen. Und hier geht es ganz einfach darum, der Kopf bleibt gerade und man zieht das Kinn, also in dem Moment, der Kopf schiebt sich leicht nach hinten, der Kopf, man zieht das Kinn zurück, man macht so ein leichtes Doppelkinn, ohne dass man den Kopf in eine Streckung bringt. Einfach nur nach hinten schieben. Und dann hält man diese Spannung ungefähr so 5 bis 8 Sekunden. Dann lässt man den Kopf wieder los. Das Ganze macht man dann wieder 5 bis 8 Sekunden. Das kann man so 8 bis 12 Wiederholungen machen, 1 bis 2 Durchgänge. Das heißt, jede Wiederholung dauert ungefähr so 5 bis 10 Sekunden. Und hier wirst du sehen, das ist kaum eine Bewegung, aber die Wirkung, die spürt man enorm. Und in der Therapie meint man damit so kleine kontrollierte Rückwärtsbewegungen des Kopfes, bei denen das Kinn sanft nach hinten gleitet, ohne dass der Kopf nach oben oder unten neigt.
Mhm. Richtig, das kann ich nur unterstützen, dass man sagt, man muss sich immer wieder die Zeiten rausnehmen, um einfach genau diese Übungen zu machen. Ja.
Ja. Und wie gesagt, diese Übung, die ist ganz wichtig, weil sie die tiefen Nackenbeuger aktiviert. Das sind also kleine Muskeln, die direkt an der Halswirbelsäule sitzen. Und die sind bei vielen Menschen abgeschwächt, gehemmt durch das viele Sitzen. Oder sie sind überlagert von verspannten Oberflächenmuskeln. Und da ist es immer wichtig, da kann man sich schön merken, diese Übung, die sieht wirklich unspektakulär aus, aber die wirkt ganz tief in unserem System. Und die Übung, die ist super, wenn man zum Beispiel jetzt diese cervicogene Kopfschmerzen hat oder wenn man so einen Handynacken hat oder wenn der Kopf nach vorne geschoben ist, wenn es darum geht, die Haltung zu verbessern oder wenn es darum geht, die Halswirbelsäule zu verbessern. Das heißt, wir können es merken, Chin Tuck ist keine Kraftübung, sondern das ist eigentlich eine Kontrollübung. Und hier geht es wirklich darum, die Stabilität, die entsteht durch die Kontrolle, nicht durch die Kraft. Oder noch einfacher gesagt, klein bewegen, tief wirken.
Ja, und nicht die großen Gruppen, da musste ich gerade schmunzeln, ich habe gerade versucht, ein Bild zu finden, wo man manchmal spektakuläre Trainingseinheiten sieht, wie Leute freihändig am Nacken irgendwelche Art machen oder dann mit einem Gummiband gegen einen Widerstand arbeiten, so nach dem Motto, das ist sozusagen, und da ist natürlich Social Media voll von solchen, ja, paramedizinischen Tipps, sage ich einfach mal. Da muss man ein bisschen aufpassen, ja. Das klingt und sieht alles irgendwie spektakulär aus, aber eigentlich tut es nichts zu sagen. Wie schon recht gesagt, das geht um die Tiefenmuskulatur, es geht um die Mobilität versus Stabilität. Also da muss man einfach vielleicht sich Tipps holen. Und diese Tipps, die muss man sich von Jungs oder von Mädels, von Profis holen, die einfach da wissen, von was sie sprechen.
Ich, ich finde immer deine diplomatische Ausdrucksweise, finde ich immer so toll. Mir gehen immer die Nackenhaare stellen sich hoch, wenn ich solche Videos sehe, die da gedreht werden. Und weil wir einfach wissen, wie sieht so eine Halswirbelsäule aus, wie fein ist sowas, wie viele Muskeln sitzen da, wie viel Blutgefäße und allem. Und deswegen spielt das ganz, ganz wichtig eine große Rolle. Ja. Was auch wichtig ist als Übung, die man machen sollte, ist einmal dann auch noch zusätzlich, also Kräftigung der Schulterblattmuskulatur, dazu werden wir noch sehen. Dann natürlich auch Mobilisation der Brustwirbelsäule. Es ist ja nicht nur der Kopf, der nicht bewegt wird im Alltag, sondern auch die Brustwirbelsäule. Und du hast auch schon sehr gut gesagt, regelmäßige Bewegungspausen im Alltag. Wenn man die Möglichkeit hat, vom Schreibtisch aufzustehen, auch mal ein paar Sachen im Stehen erledigen, vielleicht mal, wenn man telefoniert, aufstehen. Das heißt also, hier ist es wichtig, die Bewegungspausen, die Mobilisation so ein bisschen zusätzlich mit den Kräftigungsübungen einzubringen. Mobilisieren heißt nicht immer dehnen, sondern mobilisieren heißt bewegen. Und das bringt nichts immer wieder. Man sieht ja oft, die Leute ziehen so am Nacken oder so am Nacken oder reißen am Kopf, dass es knackt. Und das allein, das löst kein Stabilitätsproblem, sondern ein instabiler Bereich, der braucht eine Führung und nicht ein Ziehen. Und deswegen sind die gezielten Übungen, die geben dem Nacken wieder Aufgaben und die schaffen die Kontrolle. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir dafür sorgen, dass wir eine Schulterblattkontrolle haben. Und Felix, du kennst das aus dem Studio. Die Kunden machen dort Latzugübungen und dann siehst du zum Beispiel, auf der einen Seite geht bei der Latzugübung vertikal, geht immer die Schulter hoch und runter. Auf der linken Seite kann sie die Schulter fixieren, die Person. Das heißt also, wir haben oft keine Kontrolle über die Schulterblätter. Wir haben auch eine bewegungseingeschränkte Brustwirbelsäule. Das kennst du durch deine Untersuchungen. Und hier ist es ganz wichtig, die tägliche Bewegung. Das heißt, hier schlägt wirklich die Regelmäßigkeit die Perfektion. Ne? Und 5 Minuten täglich verändern mehr als seltene Idealpläne, die man dann vielleicht machen möchte.
Ja, und das ist, wie du schon richtig sagst, und man muss immer sich vor Augen halten, dass wir Menschen dazu neigen, und das ist auch durch die Evolution bedingt, dass wir automatisch steifer werden. Also das heißt, wir sind eigentlich gar nicht so sehr, unser System ist extrem gut gebaut und extrem filigran, aber nicht dafür gemacht, wie wir momentan leben seit den letzten 1000 Jahren, ja, sodass wir eigentlich in einen klassischen automatischen Versteifungsmodus laufen. Das kennt jeder von sich, der einfach mal, wie ich jetzt operiert wurde, der Arm, die Schulter jetzt 6 Wochen in der Schlinge drin hat, das ist eine Versteifung. Da kann ich jetzt tun, was ich will. Das Ding ist hinterher steif und muss jetzt aufgebaut werden oder mobilisiert werden. Das Gleiche passiert an der Wirbelsäule natürlich. Und die einfachsten Übungen sollte man sich vielleicht als Hausaufgabe setzen. Schon richtig gesagt hast, 5 Minuten einfach paar Yoga-Übungen, KCQ, vielleicht eine Cobra unten in angedeuteter Form. Es muss ja nichts in Perfektion sein, aber schon allein diese Mobilität, gerade in der Brustwirbelsäule, die ja so elementar wichtig ist für die Schulterblätter. Denn die Schulterblätter, die werden automatisch durch die Fehlhaltung des Rundrückens natürlich ständig in einen Zugmodus gebracht nach vorne. Das heißt, die müssen eigentlich die Brust nach vorne, sprich die Schulterblätter dahinter zusammenziehen, aber das können wir nicht, weil wir haben nicht die dazugehörigen Muskelgruppen und das kann man trainieren. Und ich sehe, wie du richtig gesagt hast, in einem Studio beim Training, dass da völlige, zum Teil Asymmetrien entstehen, wo ich immer denke, da müsste jetzt jemand dahinter stehen und dem Trainierenden sagen, pass auf, du musst dich konzentrieren, lass die Schulter unten, versuch den Arm richtig sauber nach unten zu ziehen. Oder oft werden die Wiederholungen einfach so runtergerissen, 12 Wiederholungen habe ich schnell gemacht, dabei noch kurz 3 Reels geschossen, so nach dem Motto hier im Studio. Nein, Training heißt fokussieren auf seine Bewegungen, langsam zu machen, kontrolliert zu machen. Vielleicht auch zur Hilfe Mitnahme einer Person, eines Personal Trainers, wenn ich sage, ich kann das nicht, kann das einfach nicht richtig machen. Ja, das sind die Momente, wo ich sage, das ist gut investiertes Geld und nicht einfach nur sagen, ich war jetzt mal eine Stunde im Training, habe da mein Programm runtergefeiert und abgefrühstückt und das war's, sondern im Endeffekt jede Übung sauber langsam gemacht, und das ist jetzt eine Allgemeinaussage, die ich treffe hier, die hat mit der Halswirbelsäule nichts zu tun, aber das ist elementar in unserem System, das Gleichgewicht, die Balance zu halten. Und deswegen ist so, die Balance ist, hinten die Schulterblätter zu trainieren, heißt, ich muss die Spannung rauskriegen, ich muss hier vorne lösen, den Brustmuskel lösen, um überhaupt die Schulterblätter zusammenzubringen. Wenn ich hier total verkürzt bin, weil die Schultern nach vorne fallen, dann kann ich ziehen, wie ich will, dann habe ich hier vorne eine Sperre drin. Das heißt, ich muss immer wieder lernen, auch mal den Brustkorb rauszudrücken, die Brustmuskeln auseinanderzuziehen, die Schultern nach hinten zu ziehen und versuchen, imaginär die Schulterblätter zusammenzuziehen, ja, oder sogar manchmal, wie man so schon sagt, dass es so nah dran kommt, dass da ein kleiner Edding dazwischen Platz hat, ja, und dann fixiert wird. Also das kann jeder, wenn er seine Stunde jetzt am PC gesessen ist, machen und dabei merkt er sofort, boah, da löst sich was. Und das ist der Moment, wo ich denke, genau das sind die kleinen Handwerkssachen, dieses Handwerkszeug, die wir den Leuten mitgeben können. Und auch das Sensor Pro, das ist immer, wir schmunzeln ja immer, weil das ist immer eine Ambivalenz zwischen, weil es ja doch ein lustiges Trainingsgerät aussieht und trotzdem die Effektivität in keinster Weise in irgendeiner Form nachahmen lässt bei anderen Geräten. Ja, das gibt es einfach nicht. Diese beiden Bänder, wo man draufsteht und nicht runterfallen darf und dann mit diesen leichten Gummibändern arbeitet, die Tiefenmuskulatur, das Gehirn mit einschaltet, das ist eigentlich eine Wunderwaffe. Ja, und deswegen finde ich immer bemerkenswert, wenn ich dann gerade die kräftigen Jungs dann da im Studio sehe, die dann noch so ein müdes Lächeln haben, so nach dem Motto, weil sie jetzt gerade wieder hier einseitiges Pull-Trainingsgerät haben und die Scheiben gerade durch Studio wuchten. Nein, das sind eben die Momente, wo du den Körper richtig trainierst und die Stabilität, die Mobilität und all das zusammenbringst. Und deswegen, ja, das lernen wir vielleicht, wenn wir ein bisschen älter werden, sage ich immer, dass wir dann weiser werden und dann wissen, was unserem Körper gut tut. Und in dem Moment gebe ich dir vollkommen recht, die Erkenntnis dessen, was löst das Ganze aus und dann zu verstehen, wie kann ich meinen Körper auf eine sanfte und korrekte Weise wieder auf den Weg bringen.
Sehr gut. Und dazu habe ich auch gleich noch zwei Übungen, die interessant sind. Du hast ja gerade die Schulterblätter angesprochen. Wenn man sich vorstellt, man sitzt ganz locker, lässt die Arme runterhängen und man versucht, die Schulterblätter sanft nach hinten unten zu ziehen, als wenn man die Schulterblätter hinten in die Hosentasche stecken wollte und dann vielleicht sogar noch überkreuzt so ein bisschen. Ne? Und dabei ist es wichtig, wie gesagt, die Schulter bleibt locker, man soll sie nicht hochziehen. Das kann man im Alltag, im Büroalltag sehr gut einbauen. Man hält das ungefähr 6 bis 10 Sekunden, dann löst man wieder. Das macht man so 6 bis 10 Wiederholungen. Das heißt also, in einer Minute hat man da sofort Impulse gesetzt, die Stress reduzieren, die Halswirbel, der Halswirbelsäule gut tun, die, wie gesagt, die Schulterblättsensibilisierung macht und gleichzeitig auch die Brust, den Brustkorb öffnet. Ne? Und wenn wir im Fitnessstudio sind, dann kann man sagen, da gibt's auch Schulter- und Brustwirbelsäulentraining. Das heißt also, wir können Ruderbewegungen am Seilzug machen oder an einer Rückenmaschine, zum Beispiel ein sogenannter Rückenisolator. Dann brustöffnende Übungen wären jetzt zum Beispiel reverse Butterfly oder auch an Duplex-Seilzügen kann man Übungen machen. Und wie gesagt, da immer einen Trainer dazu holen, damit man auch von außen jemand hat, der einen kontrolliert. Ein YouTube-Video, das abgespielt wird, das kann ein noch so guter Trainer sein. Der sieht nicht, wenn wir diese Übung machen oder liegen wir auf der Couch und schauen uns die Übung an. Das heißt also, der Trainer im Studio, das ist die beste Kontrolle. Und Felix, du hast gesagt, es ist sehr gut investiertes Geld, wenn man da sich mal so einen Trainer, eine Trainerstunde holt und dann sagt, hier, zeig mir mal spezielle Übungen, wo es um die Stabilisation der Schulterblätter geht. Und genauso auch, wenn es um die Brustwirbelsäulenmobilisation geht. Das heißt also, Raum für den Nacken schaffen. Ne? Auch hier ist es wichtig, dass man dementsprechend Übungen macht. Und das sind Übungen aus dem Yoga, sind da interessant, die man machen kann. Natürlich gibt es auch tolle Mobilisationsübungen und Kräftigungsübungen für die Rotation auch und da immer wieder zum Trainer gehen. Und der letzte Punkt, den haben wir, glaube ich, fast in allen Themen, die wir immer wieder ansprechen, wenn es um das Thema Stress geht, das ist einfach Atmung und Entspannung. Das heißt, Spannung loslassen, das kann man relativ schnell machen, indem man einfach in einer entspannten Position sitzt, dann 4 Sekunden durch die Nase einatmet, dann spüren, wie der Brustkorb sich in dem Moment auch so ein bisschen öffnet und dann 4 Sekunden einatmen und 6 Sekunden durch den Mund dann wieder ausatmen. Das macht man auch mal so, ja, 2-3 Minuten, da ist direkt der Stress weg. Und zur Prävention im Alltag: denkt an Ergonomie, denkt an Bewegung, denkt an häufige Positionswechsel. Also Ganzkörperdenken ist entscheidend. Und die beste Haltung, und das können wir uns gut merken, ist die, die wir wechseln. Das heißt also, wenn wir unseren Nacken gut benutzen, dann bleibt er leise. Und das wäre dann auch schon das Schlusswort für mich, Felix, und für uns heute, zumindest für einen Podcast. Das heißt, wir können sehr viel selbst beeinflussen, wenn wir mit mehr Bewusstsein, mit gezielter Bewegung, mit regelmäßiger Aktivierung durch den Alltag gehen. Und oft kann man sagen, der Nacken ist ja nicht ein Problem, sondern der ist nur ein Signal. Und wenn du lernst, diese Signale zu verstehen, dann wirst du es irgendwann auch nicht mehr spüren, weil dein Körper sich damit dann selbst sozusagen stabilisiert. Und damit beenden wir den Podcast und würden uns freuen, wenn du uns eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Bis zum nächsten Mal.